Wie viele Predigten hast du in deinem Leben gehört? Vielleicht 10, vielleicht ein paar hundert, vielleicht jeden Weihnachten. Dann zählst du, wie viele Weihnachten du besucht hast. Hast du irgendwann mal als Gastredner Jesus gehört? Wie wäre das, wenn du auf Bibel TV sehen könntest, nächste Woche wird der Gastredner bei so und so Gemeinde der wahre Jesus? Kannst du seine Predigt anhören? Wäre das nicht vielleicht interessant? Was würde er sagen? Was würde er über Gemeinden sagen, über Kirchen sagen? Wir haben tatsächlich eine Predigt von Jesus zu hören. Und zwar im Matthäus-Evangelium und im 5. Kapitel. Matthäus-Evangelium im 5. Kapitel und in diesen 3 Kapiteln hören wir tatsächlich eine Predigt von Jesus Christus. Was er sagen würde, wenn er in den Gottesdienst gekommen wäre. Jesus Christus ist in der Geschichte gekommen. Es ist nicht nur von seinen Jüngern bestätigt, sondern auch von Nichtjuden, von Heiden, auch von Kaisern, von Obrigkeiten. In der Archäologie haben sie vieles gefunden, dass Jesus das bestätigt, dass Jesus tatsächlich in der Welt gekommen ist. Dass er Mensch war, selbst die Juden geben zu, die Jesus ablehnen. Es gibt Juden, die Jesus angenommen haben. Aber die Jesus abgelehnt haben, in die Jahrhunderte nach dem Leben Jesu, haben auch von Jesus gesprochen. Dass er Wundern getan hatte. Dass er auch vieles revolutionär gesagt hatte, obwohl sie das ganz abgelehnt hatten. Er ist tatsächlich in die Welt gekommen. Und wenn du wissen möchtest, wie er war, wie er gelebt hat, wie es immer ist, musst du von Augenzeugen das hören. Und was wir in der Bibel haben, ist etwas einzigartig, dass wir viele Augenzeugen von ihm haben. Und in der Antike so ein Beweis für einen Mensch, dass er nicht nur gelebt hatte, sondern was er gesagt hatte, was er getan hatte, gibt es keinen anderen Mensch, der je gelebt hatte, der so viele Berichte gibt. Selbst den Kaisern in Rom oder anderen gibt es überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir von Jesus Christus wissen, wie er gelebt hat, wie er geredet hat, was er von sich selbst behauptet hatte, dass er Gott war, im Fleisch in die Welt gekommen. Ich möchte heute Morgen von diesem Predigt, wir nennen das die Bergpredigt, das kommt am Ende, nennen es die Bergpredigt. Ich möchte die erste Verse noch einmal vorlesen, hier am Anfang. Matthäus 5, Vers 1. Als er, als Jesus, aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fad geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, aus hinausgeworfen, um von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf dem Lampengestell, und sie leuchten allen, die im Hause sind. So soll eure Lichter leuchten vor den Menschen, damit sie eure gute Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Nun, bei dieser Predigt gibt es ein Hauptthema. Und das haben wir mehrmals gesagt, aber es hilft uns, diese Ganze zu verstehen. Ein Predigt hat immer einen Punkt. Und so ist es auch bei dieser Predigt von Jesus. Jesus spricht hier von einem Königreich. Einem Königreich. Nicht etwas von Mittelalter, nicht etwas, das einfach verstaubt ist, sondern ein Königreich spricht davon, eine Herrschaft, dass Jesus Christus König, dass er Herrscher ist und dass er über etwas herrscht. Das ist ein Königreich eigentlich. Es ist nicht ein Schloss. Es ist nicht der goldene Kron. Es ist jemand, der eine Herrschaft hat. Und Jesus Christus ist tatsächlich der König. Es ist interessant, wenn du Matthäus Evangelium die ersten Verse liest, er spricht von einem Stammbaum. Stammbaum klingt so. Ja, was hat das mit meinem Leben überhaupt zu tun? Aber wenn er das sagt, Matthäus sagt und beweist, Jesus Christus stammt von dem König David. Er hatte das Erbrecht, König zu sein in Israel. Und aus dem Grund, als er gekommen ist, er kam nicht als ein normaler Mensch, nur, sondern er kam mit einem bestimmten Recht über Israel als eben König. Aber sie haben ihn gar nicht anerkannt. Deswegen, wenn du das liest und am Ende das liest, im Kapitel 7, die erste letzte Verse, die Leute waren so beeindruckt von ihm, weil er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Jesus Christus ist König, er hat Vollmacht. Und wenn er redet, liebe Leute, dann redet er mit Vollmacht. Er redet nicht wie ich rede, wie ein normaler Mensch. Er redet mit Recht, mit Macht über allen. Die Bibel sagt, dass er Macht hat über alle die Schöpfung. Er hat alles geschaffen und er hat das Recht auch über deinem und meinem Leben. Nun, wenn wir so verstehen, dass Jesus König ist, und dann lesen wir Worte wie glückselig sind die Menschen oder die Menschen, der Nächste, oh, das ist ja interessant. Wenn ein König kommt und sagt, okay, die Menschen sind gesegnet, dann sollen wir aufmerksam sein, weil es ihm wichtig ist. Ich denke, ja, das begegnen wir hoffentlich nicht oft, die Obrigkeiten. Also meine ich nicht, dass sie böse Menschen sind, aber dass wir nicht so, was weiß ich, etwas getan haben, dass wir vor der Obrigkeit kommen müssen. Und uns ja Rechenschaft ablegen müssen. Aber sagen wir mal, dass du schon vor dem Gericht kommen musst. Und der Richter steht da und er fängt an zu reden. Dann bist du wirklich aufmerksam. Es ist dir nicht egal. Na, egal, was er sagt. Ich mache, was ich will. Du spürst in dem Moment. Pass mal auf. Okay, er hat die Macht. So ist es hier. Jesus spricht und sagt, glückselig sind besondere Menschen. Und es ist interessant, wir sprechen von Königreich und wir denken an Autoritäten. Und sie sagen, was die gesegneten Menschen. Gesegnete sind die Menschen, die ja großen Ruf haben. Wenn du bei einem Neujahrsempfang, wenn eine Bürgermeisterin da ist, dann wer kommt und redet? Normalerweise nicht der Gärtner, okay? So normalerweise kommt jemand, der ja erster Bürgermeister in der nächsten Stadt ist oder jemand, der ganz reich ist, der viel Geld und Macht hat. Sie haben Einfluss. Sie sind die Glückseligen. Okay? Und dann stehen sie vorne und eine schöne Rede und sprechen und alle hören zu. Oh, ja, schön, weil sie haben Macht, sie haben Geld. Glückselig sind die Reichen. Glückselig sind die Berühmten, die Schönen. Schauspielern, was weiß ich. Aber Jesus sagt was anders. Er sagt nicht die äußerlich schön sind oder die ja viel Geld haben oder was. Jesus spricht von etwas ganz anderes in diesem Königreich. Es fängt hier drin. Es fängt in den Herzen an. Eine ganz andere Art von einer Herrschaft. Nun, muss wieder klar sagen, auch wie es gebetet war, Jesus kommt doch wieder und wird ein tatsächliches Königreich bauen. Ein politisches Königreich, es kommt. Aber bis dahin herrscht er schon in den Herzen von Menschen. Jesus Christus sagt, ich zeige euch, was ich meine vom Herzen. Er sagt in Vers 3, glückselig die Armen im Geist. Glückselig die Trauernden. Bist du heute traurig? Die trauern über ihre Sünden, dass sie so schlecht sind. Die merken, dass sie nicht von Gott verdient haben, aus nur seiner Strafe. Die Trauernden werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, sie werden das Land erben. Glückselig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Hungerst du nach Gerechtigkeit, nach Reinheit, nach Gottes Maßstäbe? Ich denke, merken wir schon, diesen Eigenschaften, diesen Herzenseigenschaften, diesem Königreich sind nicht etwas, das man selbst produzieren kann. Es gibt Menschen, die es versucht haben. Sie haben versucht, reinen Herzen zu werden. Kriegt man das selber hin? Man kriegt das nicht besser als meine kleinen Kinder, die, ja, was weiß ich, es passiert fast täglich. Sie holen was, ob es, ja, eine Salbe oder Shampoo oder irgendwas, nicht die großen, aber die kleinen, und dann schmieren sie überall so den Schmutz oder was auch immer, und dann kommen wir rein und sie sehen ganz, ja, unschuldig aus. Also sie kommen rein und sie, boah, ich habe nichts gemacht. Aber die Hände sind voll mit etwas. Und dann zu so einem Kind zu sagen, okay, reinig deine Hände selber. Okay. Also selbst könnte er das nicht, als zweijähriges Kind. Das reicht genug. Aber sagen wir mal, du gibst ihm keinen Lappen, du gibst ihm kein Wasser, kein Seifen. Also kriegt er das hin? Du kannst den ganzen Tag das machen. Du bleibst spitzig. So sind unsere Herzen. Wir sind in Unreinheit geboren, als Sünder. Selbst die kleinen putzigen Kinder. Wir sind alle in Unreinheit geboren. Und wir brauchen jemanden, der uns reinigt. Es geht nicht anders. Wie die Eltern, das kleine Kind ihm zeigen muss, ihm helfen muss. Wir brauchen jemanden rein, der das macht. Und zwar interessant hier, es ist nicht nur ein anderer Mensch, es kann nicht sein, sondern es ist nicht nur, dass jemand, der von König kommt, der uns reinigt, sondern, liebe Leute, der König selbst muss dich reinigen. Deswegen sprechen wir von einem anderen Königreich. Er muss dich reinigen. Glückselig, die reinen Herzen sind, die werden Gott schauen. Liebst du Reinheit? Liebst du Gottes Gerechtigkeit? Ist diese Eigenschaft etwas, das Gott in uns wirkt? Das ist übernatürlich. Wir müssen das wollen. Wenn jemand sagt, ich will nicht rein werden, dann sagt Jesus, okay. Dann bleibst du in deinen Sünden. Es zwingt dich nicht. Du musst bereit sein, zu dem Kreuz zu kommen. Diese Herzensänderung zu erfahren. Nun, wenn du Jesus kennst und du ihm nachfolgst, denkst du, alles schön laufen. Aber es ist auch nicht so der Fall, weil Jesus hat gesagt in seinem Wort, uns davor gewarnt, wenn du mich nachfolgst, wirst du dich Verfolgung erleben müssen. Und das ist, wo wir aufgehört haben. Glückselig sind die verfolgt sind. Glückselig, die verfolgt sind? Wirklich? Er sagte, es ist etwas, worüber man freuen kann. Nicht, was man überhaupt happy darüber ist, aber es ist etwas, das wir erwarten sollen. Jesus hat gesagt, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, wenn sie euch auch euch verfolgen. Tatsache ist, ich möchte uns sagen, verfolgt zu sein, Verfolgung ist eigentlich der Dauerzustand der Gemeinde, laut Jesu. Dass wir in unserer Zeit nicht viel Verfolgung erleben, dass wir uns mit offenen Fenstern uns treffen dürfen, über Jesus sprechen dürfen, Predigt halten, Jesus anbeten, ist eigentlich eine Ausnahme in der Geschichte. Und Jesus sagt uns, wenn der Moment kommt, es könnte kommen in unserem Leben, wenn wir Jesus nachfolgen, könnte kommen, dass wir wirklich Verfolgung erleben, wo es wirklich verbietet wird, dass wir Gottesdienst feiern und der Kinder Gottes Wort beizubringen. Illegal. Wenn es verfolgt sind, sagt Jesus, könnt ihr euch freuen. Wieso? Weil euer Lohn ist groß in den Himmel. Jesus zeigt uns in der Zukunft, es kommt ein Tag, wenn es ein Lohn kommt, dass du für mich gern leidest, bereit bist zu leiden. Und dass wir auch in guter Gesellschaft sind, weil die Propheten wurden auch verfolgt. Es ist nicht, dass wir die Regierung und die Gesetze verachten, auf keinen Fall. Die Bibel sagt uns, dass wir die gehorchen sollen. Es spricht hier von der Tatsache, dass manchmal wird verboten, Gott zu gehorchen. Wird verboten, uns zu versammeln, Gottes Wort weiterzugeben. Und wenn das kommt, sollen wir Gott mehr als den Menschen gehorchen. Verfolgung mit Freude. Glückselig seid ihr, wenn ihr verfolgt seid. Freut euch, wenn ihr geschmäht seid. Und wir sprechen von Verfolgung, die vielleicht in Zukunft kommt. Aber sicherlich habt ihr Schmähung erlebt, weil ihr Jesus kennt. Jesus sagt, ihr könnt euch wirklich freuen. Euer Lohn ist groß in den Himmel. Nun, wir haben diese Eigenschaften gesehen. Ich sage euch, es ist überwältigend. Jedes Mal, wenn ihr das lese, weiß ich, wo ich gewählt habe. Und was wir mit diesem Wahrheit machen, statt zu sagen, ah, was für ein Versager, höre ich auf. Höre ich auf, weil ich schaffe das nicht. Also in dem Moment, Jesus sagt uns das nicht, nicht um uns zu frustrieren. Das möchte er nicht. Er sagt uns das in seiner Liebe, weil er uns ändern möchte. Und dass wir von ihm verändern lassen. Dass wir aktiv ihm uns verändern lassen. Das ist die Einstellung, die wir mit so einer Stelle haben sollen. Statt aufzuhören, statt versagt zu werden, ich wollte euch diese Liste von den Glückseligpreisungen zeigen, dass wir nicht die anschauen und sagen, nein, werde ich einfach aufgeben. Oder werde ich depressiv werden? Also das ist nicht, was Jesus damit sagen wollte. Er möchte uns ändern. Er hat alles vorbereitet, alles uns angeboten, was wir brauchen für das Leben und für Gottseligkeit. Lasst uns das in Anspruch nehmen und in Gehorsam ihm nachfolgen, vom Herzen. Nun, in diesem Zusammenhang, ich bin überzeugt, in diesem Zusammenhang fängt er an, diese bekannte Verse und bekannte Gedanken über unseren Einfluss in der Welt zu zeigen. Das ist in Verse 13 bis 16, denn hier möchte ich die nächsten Minuten nur verbleiben und von Jesus ansprechen lassen. Was sagt er hier? Verse 13 bis 16, er benutzt hier Metaphern. Eine Metapher. Metapher ist so eine bildliche Sprache, dass man nicht, ja, dass man so benutzt, um eine Wahrheit beizubringen. Er spricht von zwei Sachen. Er sagt, ihr seid Salz und ihr seid Licht. Und beide von diesen haben gemeinsam dem Objekt. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Wenn wir Jesus kennen, wohnt er, herrscht er in unserem Herzen. Aber wie gehen wir mit anderen Menschen um, die Jesus noch nicht kennen? Sind wir nur für uns, dass wir uns einfach so machen, was wir wollen? Sind wir einfach eine Gruppe für uns? Eigentlich nicht. Jesus sagt, dass wir Einfluss haben sollen. Schauen wir Vers 13. Er sagte, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fett geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Ihr seid, Vers 14, das Licht der Welt. Also wenn wir von Salz und Licht sprechen, sie beiden haben in ihrem Umgebung, sie haben Einfluss. Okay? Salz. Was macht es Salz, wenn wir das auf dem Fleisch, an dem Fleisch einreiben? Reinreiben? Ja, was in der Richtung, ne? Okay? Also das Salz hat Einfluss. Okay? Es hat Einfluss in dem Fleisch. Licht. In einem dunklen Zimmer schont uns, bewahrt uns vom Strauchen. In den letzten Wochen war es mitten in der Nacht mehrmals, oben mit dem Kleinen, ja, schreit, weint, irgendwas. Und dann kommt man hoch und es ist ein bisschen gefährlich, weil du weißt nicht, was auf dem Boden liegt, so Lego-Steine oder Autos oder irgendwas. Und ich sage euch, ohne Licht, ja, weiß nicht, ob die Versicherung das bezahlen würde, wenn ich mich verletzen würde. Also es ist wirklich gefährlich. Man braucht Licht. Die Welt, wir wissen, wie oft wir spüren, dass es dunkel ist. Selbst du weißt nicht, was der nächste Schritt ist in deinem Leben, Entscheidungen zu treffen. Du weißt selber manchmal nicht, was richtig und falsch ist. Wir brauchen Licht, dass wir uns einordnen können, dass wir einen Bezugspunkt haben. Und Jesus sagt hier, ihr seid das Licht. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn du Jesus kennst, wenn du Jesus Christus aus deinem Herrn und Heiland angenommen hast, deine Sünde bekannt hast, bist du in dieser Erde Salz. Du bist Licht. Das ist der erste Punkt eigentlich. Was bedeutet das? Er spricht eigentlich, dass es Einfluss hat. Wenn wir von Salz reden, wissen wir, dass es für Reinheit steht. Es bringt Reinheit, es hat einen antiseptischen Einfluss in seine Umgebung. Salz konserviert, dass das Fleisch nicht verdorben wird. Salz bietet auch Geschmack. In Kolosser 4 spricht, dass eure Worte sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Das ist, was schmeckt. Ich werde langsam mehr und mehr Salz gern haben auf meinem Teller. Und, weil es schmeckt. Es schmeckt besser, das Fleisch, die Suppe. Okay? Und das ist Salz. Es bringt einen guten Geschmack. Wie sollte ich einen Einfluss in meine Umgebung haben? Schau in die Verse. Er sagte, Vers 13, ihr seid das Salz. Vers 14, ihr seid das Licht. Und hier ist der erste Punkt, wenn du die ersten 12 Verse siehst, er spricht von glückselig, die was im Herzen was haben. Er sagt ganz einfach, sei, was du bist. Sei, was du bist. Du bist eine neue Schöpfung in Jesus, sagt er in 2. Korinther, Vers 5. Die Liebe Christi drängt uns, weil er uns für uns alle gestorben ist. Und dann sagt er, daher, wenn jemand in Christus ist, wenn du Jesus angenommen hast, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Sei, was du bist. Wenn Jesus dich neu gemacht hat, dann sagte Jesus, sei das. Das ist nicht alles auf einmal, dass du neue Schöpfung bist, denn dann ist einmal bist du wunderbarer Einfluss in deiner Umgebung. Es ist nicht selbstverständlich. Deswegen sagt es Jesus uns hier, sei Salz, der salzig ist, der nicht schmacklos geworden ist. Es ist wohl möglich, auch wenn Jesus in unserem Herzen wohnt, wie Jesus angenommen haben, dass wir schmacklos, ohne Geschmack leben, ohne Einfluss in unsere Umgebung. Die Gemeinde in Korinth ist so ein Beispiel. Paulus spricht über diese Gemeinde, dass sie fleischlich waren. Sie hatten Unzucht in der Gemeinde erduldet. Sagt er, das ist nicht gut, das ist Sünde. Muss als Sünde genannt werden, der Name. Sie haben einander, Geschwister in der Gemeinde, haben sich vor dem Gericht gebracht. Also stell euch vor dem Gericht, vor den Bürgermeistern zu kommen, zwei Geschwister, die miteinander streiten. Paulus sagt, das ist nicht gut. Was ist das für ein Geschmack in der Gesellschaft? Schmeckt auch nicht. Schmeckt schlecht. Es sagt, es taugt für nichts, zu nichts mehr. Markus 9 sagt er, das Salz ist gut. Wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Frieden miteinander zu haben, hat auch großen Einfluss. Wie macht man sich salzig? Soll ich so komisch wie möglich in der Welt aussehen? Oder mich auffällig verhalten? Damit ich mich als salzig beweisen kann? Natürlich nicht. Wir kommen dazu in den nächsten Verse, was das uns bedeutet. Er spricht von das Licht. Und er sagte, lass dein Licht leuchten. Und ich hatte überlegt, so ein Licht hier zu bringen, so ein Nachtlicht von meinem Kleinen, dass wir dann das sehen können. Ein Licht, das leuchtet. Die leuchtet. Er sagt, lass dein Licht leuchten vor dem Menschen. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Und wenn wir Lichter sind, wir sind so wie kleine Lichter, so wie der Mond die Licht von der Sonne widerspiegelt, reflektiert, sind wir auch Lichter für diese Welt. Lass dein Licht leuchten. Und wie machen wir das? Er sagt in Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure gute Werke sehen und euer Vater in den Himmel ist, verherrlichen. Wie sollten wir ein Licht sein? Erst sei ein Licht. Und zweitens, die Welt sieht unser Verhalten. Und das ist Licht zu sein. Nun, ich möchte sagen, vorneweg, das spricht nicht hier von Augendienerei. Es geht nicht darum, dass ich meine stille Zeit, ja, vorne an der Terrasse haben soll, damit alles sehen. Seht ihr die Bibel? Ich lese das jetzt. Okay. Wenn du deine Bibel liest an der Terrasse, ist kein Predigt dagegen, okay? Aber das Ziel ist nicht Augendienerei, dass alles sehen. Und das ist wirklich bestätigt, wenn du später in der Bergpredigt schaust. Jesus spricht auch darüber. Er sagt, Augendienerei oder Gelder vor allem zu geben, zu spenden, alles sehen, wie viel du gebetet hast, darum geht es nicht. Es ist ein Herzensverhalten. Etwas, das wir nicht für uns machen. Das Ziel ist, Gott zu verherrlichen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater verherrlichen. Du machst das für Gott. Und es wird auch so sein. Deswegen ist wichtig, dass wir erst das Sein haben. Dass wir erst Lichter, Salz sind. Dann wird das Verhalten folgen. Jesus sagt nicht, mach nichts, wie du lebst. Wirklich, okay, passt schon. Du sei das in deinem Herzen. Das sagt er nicht. Er sagte, wenn du das bist, wirst du auch so entsprechend leben. Das kommt die ganze Bergpredigt durch bis zum Schluss. Sei ein Licht in deinem Herzen und leb auch entsprechend. Die richtige Einstellung, Licht zu sein, Salz zu sein. Erstens, nur ein paar Punkte. Es kommt von einem demütigen Herzen. Es kommt von einem demütigen Herzen. Paulus sagte, und er ist unser Vorbild. Die Liebe Christi drängt uns, weil die Liebe Jesus mich so gegeben wurde, lebe ich sehr gern für ihn. Wenn jemand sagt, ich bin geistlich, sollte mir nachfolgen. Pass mal auf. Jemand, der lang mit dem Herrn lebt, wird merken, was für Gnade er in seinem Leben erfahren hat. Mein Opa ist, glaube ich, 93 geworden. Er ist mein Glaubensheld. Er war 35 Jahre lang Prediger, war in mehreren Gemeinden gewesen. Er hat so ein Herz für den Herrn, hat so einen Hunger nach Gottes Wort, bis er nicht mehr hören konnte. Und ich kann nicht mehr was sehen. Hört er die Bibel aus Hörbuch, immer wieder gelesen. Eins nach dem anderen. Ich weiß nicht, ob er mehr hören kann, aber in den letzten Jahren hat er es immer gemacht. Ich höre kein Wort in seinem Leid, in seinem wirklich Schmerzen, kein Wort von Anklagen, von Bitterkeit. Nur, was er sagen kann, ist Danke und was über Gott und die Bibel. Und wenn du über Gott und die Bibel redest, er steht auf, er sitzt hoch in seinem Sessel und er spricht darüber. Er hat so einen Hunger danach. Aber ich sage euch, er spricht gar nichts von sich selbst. War ihr Leben lang, seit seinen Teenagerjahren, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, hat er sein Herz Jesus gegeben und lebt für ihn. Eine demütige Haltung, weil Jesus Christus allein die Ehre bekommen soll. Es kommt von einer demütigen, herzvollen Liebe für Gott. So ein Herz, der salzig ist, sage ich mal, der ein Licht ist. Wir werden auch von anderen voneinander lernen. Wenn wir Zeit miteinander als Geschwister verbringen, dann lernen wir, salziger zu werden. Im richtigen Sinn. Lichter zu sein. Es wird auch dadurch vor allem von Jesus gelernt. Wenn wir mit ihm wandeln. In seinem Wort. Er zeigt uns, wo das Finsternis in unserem Herzen noch versteckt ist. Wo das Licht nicht strahlt. Wo wir vielleicht einen Scheffel doch über den Lampen gemacht haben. Wo er mehr durch uns strahlen kann. Vielleicht hilft es uns, zu überlegen, was macht dich als Christ schwach? In seinem Einfluss. Was macht dich schwach? Eins ist oftmals vielleicht Stolz. Ja, wenn ich mich als Christ verhalte, was werden meine Freunde sagen? Vielleicht Sünde in unserem Leben. Selbstsüchtigkeit wie die Jona, der Prophet, der nicht zu den Assyrern, den Nineveh gehen wollte, weil es sein Volk gefährden konnte. Sprich, Flüchtlinge sind in unserem Land, sie gefährden mein Leben. Soll ich wirklich Zeit für denen verbringen, zu investieren, ein Licht zu sein? Ist Jesus auch für sie gestorben? Kann uns das verhindern, ein Salz und Licht zu sein? Interessant habe ich auch überlegt, was kann uns hindern, wenn wir vor anderen nicht für den Herrn leben. Es ist dir passiert, dass du vielleicht sagst, Mensch, ich sollte über Jesus reden, aber in dem Moment schämst du dich, weil du weißt, vielleicht, wie du ein schlechtes Vorbild warst. Ja, zu schnell gefahren durch die Gegend. Und dann wirst du über Jesus reden? Komm schlecht rüber. Wie oft können wir manchmal kein Zeugnis sein, weil wir nicht als Zeugen leben? Es geht zurück zu unserem Herzen, gell? Auch was mich manchmal verhindert, ist Mangel an Glauben, dass das Evangelium genug ist. Das Evangelium, dass Jesus Christus doch für alle Menschen am Kreuz gegangen ist, dass er für die Strafe aller Sünden gestorben ist. Dass alle Menschen ihn wirklich brauchen, sonst müssen sie die ewige Hölle erfahren. Und dass wir diese Wahrheit wirklich beherzigen und verstehen, dass die Gnade Jesu die Herzen erreichen kann. In diesem Nachricht, das Evangelium, die Kraft hat, Herzen anzupacken, genau aus meinem Herz angepackt hatte, sind wir überzeugt, das zu tun. Sind wir Salz, sind wir Licht in dieser Welt? in den 70er Jahren in Chicago, Illinois, entstand eine neue Gemeinde durch die Vision einem Mann, ein Christ. Er hieß Bill Hybels. Christ ist er und hat ein Herz für Menschen gehabt, wollte denen die Liebe Christi zeigen. Er hat das Anliegen gehabt, das Evangelium zu predigen, hat aber eine wichtige Dinge oder wichtige Philosophie, die langfristig viel Einfluss haben würde. Die haben eine Gemeinde gegründet und haben bewusst alles christlich von der Gemeinderaum abgehängt. Kreuze weg, Bibelverse weg. Etwas, alles, das anstößig sein könnte, war weg. Sie haben absichtlich die schwierigen Themen vermieden. Sünde, ewige Hölle, bußfertiges Halten. Haben das vermieden in der Predigten. Die Predigten waren kurz. Ja, 10 Minuten, 15 Minuten höchstens. Und das ganze Vorprogramm war den Gottesdienst. Bis fast eine Stunde lang nur Musik, ein Toben, vielleicht ein Sketch oder ein Filmschnitt und dann eine ganz kurze Predigt. Wenn du reinkommst, und das habe ich einmal erlebt, nur das zu erfahren, wie das wirklich ist da. Wenn du reinkommst, es hat so das Gefühl, wie als ob du in einer Arkaden bist. Ja, komplett mit Rolltreppen und ja, ganz leichte Musik, wo du reinkommst, und dann fühlst du dich ganz angenehm. Und das Gottesdienstraum ist wirklich wie eine Arena. Es ist riesig. Und es gibt Tausende von Menschen. 10.000 zu der Zeit, viel mehr als das seitdem, die mit dem Evangelium erreicht wurden. Die Frage ist, was haben sie, was waren sie wirklich für Salz und Licht in ihrer Umgebung? Es gab einen Mann, einen Autor, der das ein Buch darüber geschrieben hat. Er wollte wissen, was waren die Ergebnisse? Er war ein Befürworter von der Bewegung. Er wollte wissen, hat es funktioniert? Hat eine Umfrage rumgeschickt, anonym zu fragen, was waren die Ergebnisse? Schlussfolgerungen waren nüchtern. Von den vielen Tausenden, die Mitglieder der Gemeinde waren, die Jesus angeblich angenommen haben, war ihr Verhalten, ihr Leben gar nicht anders als die, die Jesus nicht kennen. In ihrem Lebenswandel, in ihren Entscheidungen, sie haben in Sünde gelebt, es war gar nicht anders. Das Experiment hat leider versagt. Die Gemeinde Christi soll in der Welt einen Einfluss haben, Salz sein. Sonst taucht es zu nichts. Es ist schon gegenkulturell. Es ist schon anders, weil es Salz ist. Licht und Dunkeln sind nicht zu vermischen. Ich möchte uns fragen, wie ist es für dich in deinem Leben? Weil es fängt mit der Gemeinde, es fängt mit dem Herzen an. Sind wir vom Herzen Nachfolger Jesu? Oder ist nur ein Sonntag? Sind wir wirklich vom Herzen seine Kinder? Trauen wir über Sünde? Hungern wir nach Gerechtigkeit? Streben wir nach seinem Königreich? Ist es uns wichtig, allerwichtigste, dass Jesus im Mittelpunkt unseres Lebens ist? Sind wir Salz in unserer Umgebung? Praktische Sachen. Nimm Zeit mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Verbringe Zeit mit ihnen, dass sie Jesus finden. So ist die Menschen wirklich mögen. Ich finde es klasse, wie so viele unserer Nachbarn und jeder ist so einzigartig. Und mein Anliegen ist, dass sie auch die Freude Jesus erfahren. Was für ein Einfluss bist du? Sind wir Königskinder? Leben wir nach seinem Gerechtigkeit? Wir wollen beten. Lieber Herr, danke, dass dein Wort immer noch aktuell ist für uns heute. Danke, Herr, dass du jeden Mensch kennst. Und ich bete, Herr, dass du uns das Evangelium vor Augen hältst. Ich bete, Herr, für jede hier, dass wir die Liebe Christi spüren und erfahren. Wenn es niemand hier ist, der noch nicht im Herz Jesus übergeben haben, Herr, dass du die Herzen anpackst, in deiner Liebe, in deiner Gnade, dass sie die Vergebung ihres Schuldes erfahren und die Freiheit von ihren Sünden haben und deinen Diener sein können. Amen.